deswegen hat es diesmal nicht geklappt, aber schön, dass du da bist, Helmut, und ich möchte dich bitten, dass du uns weitergibst, was Gott dir wichtig gemacht hat für uns.
Ihr lieben Schwestern und Brüder, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt sie mit mir auf. Und wer keine der Bibel dabei hat, der wird ganz schnell merken, dass er den Text für heute ziemlich gut im Ohr hat, im Herzen hat und kennt. Lukas Kapitel 10, ich lese die Gleichniserzählung aus dem Mund Jesu von Vers 29 bis zum Vers 37. Und ich bin selber immer wieder fasziniert, wie toll Jesus hier die Dinge ausgedacht hat. Es ist ja kein Bericht, sondern eine Gleichniserzählung. Und solange ihr vielleicht noch die Bibel aufschlagt oder schon habt, Friedhelm hat mir gesagt, ich soll doch wenigstens mich noch mal hier kurz bekannt machen. Also viele kennen mich sowieso. Mir hat mal jemand gesagt, also in Darmstadt bist du langsam bekannt wie ein bunter Hund. Sei es drum. Ich bin Jungrentner seit 1. Juni letzten Jahres. Ich kann das sehr empfehlen. Das ist echt eine gute Sache. Meine Frau hat mir gesagt, ich dürfe das so ausdrücken. Sie findet das nämlich auch ganz gut. Ich habe zuletzt dieses spannende Projekt Graffiti-Kirche begleitet. Einige von euch wissen, wir haben in der Graffiti-Kirche Heinrichstraße Heidelberger, wir haben dort in der Zwischenzeit 4 Gemeinden zu Hause. Das sind 3 Adventgemeinden, eine deutschsprechende, eine englischsprechende und eine portugiesischsprechende. Und unsere lieben Geschwister von der Freien Christengemeinde, die vom, wie hieß das nochmal, Daimlerweg in das Stadtzentrum gezogen sind. Und ich bin sehr dankbar für das gute Miteinander, solange ich jedenfalls noch da war. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir der Gemeindeleiter bei meiner Verabschiedung gesagt hat, seit wir bei euch im Haus sind, nehmen die Menschen, die einfach mal zu uns kommen, ständig zu. Wir sind hier an einem besseren Platz als draußen im Industriegebiet. Auch schön. Wir haben in diesem Jahr, meine Frau und ich, noch etwas Nettes erleben dürfen. Wir haben Rubin-Hochzeit gehabt. Wir können es manchmal selber fast nicht glauben. 40 Jahre friedlich und gedeihlich miteinander. Und den Leuten, die vielleicht kurz vor dem Ruhestand stehen, kann ich eins sagen. Eine Partnerschaft bekommt nochmal eine neue Qualität, wenn man Zeit füreinander hat, wenn man vieles, was man vorher getrennt machen musste, wenn man die Dinge gemeinsam machen kann und vor allem, wenn man Zeit miteinander hat. Wir genießen das einfach. Ich hoffe, dass sie mir zunickt. Ja, okay, nun zum Text. Lukas Kapitel 10, ab Vers 29. Es geht um einen Schriftgelehrten. Er aber sprach zu ihm, zu Jesus, nein, andersrum. Jesus spricht zu einem, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin, und tue desgleichen. Bei dieser Gleichniserzählung Jesu werden meistens, ich habe das bisher auch immer so gemacht, werden meistens die aktiven Beteiligten behandelt. Also fast hätte ich jetzt gesagt, die Sprecher und ihre Darsteller, die Personen und ihre Darsteller sind Man spricht über den Priester, da gibt es auch was zu sagen, genauso über den Levit. Man spricht aus dem Bürger, vom Bürger aus dem Nachbarland Samaria, vielleicht noch von dem Wirt und von den Räubern. Lasst uns mal versuchen, über den Menschen, der da unter die Räuber fiel, nachzudenken. Und ich sage, in der Predigtvorbereitung ist mir das nochmal wirklich neu aufgegangen, als ob ich über den Mann das erste Mal nachgedacht hätte. Mir steckt noch in den Knochen, in diesem Moment noch, mir steckt noch in den Knochen, was Gabi Wendland am Sonntagvormittag bei unseren Marienschwestern auf Kanaan erzählt hat. Und ich konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Luisenplatz bei dem Flashmob dabei sein. Ich habe mir es aber in der Zwischenzeit von der Homepage der Evangelischen Allianz angehört, was sie dort öffentlich gesagt hat. Und selbst wenn ich das jetzt gerade so in Erinnerung rufe, kriege ich eine Gänsehaut. Es ist unglaublich, was in unserer Zeit an Sklaverei, an Menschenhandel da sich abspielt. Da werden Mädchen mit falschen Versprechungen in anderen Staaten geködert, gelockt, nach Deutschland zu kommen. Noch unterwegs wird ihnen eröffnet, sie müssten aber nach ihrer Ankunft erstmal die Reisekosten abarbeiten. Und das können sie am einfachsten machen per Prostitution. Der Einstieg in die Sklaverei. Und das sind mir Parallelen, gewisse Parallelen zu der Geschichte, die Jesus erzählt hat, eingefallen. Wie heißt es dort in der Geschichte? Da fällt ein Mensch unter die Räuber. Und das Erste, sie ziehen ihn aus. Was bedeutet das? Wenn einem Menschen die Hülle genommen wird, Kleidung, das ist so etwas wie Grundbedürfnis. In einem Bibelwort heißt es ja, selbst in schlimmen Zeiten der Verfolgung, Brot und Wasser, Nahrung und Kleidung bleibt euch gewiss. Und da heißt es in der Geschichte, die zogen ihn aus. Und das passiert heute auch Menschen. Die werden entblößt. Nackt sein ist Demütigung. Nackt sein ist ausgeliefert sein. So läuft Sklaverei und Menschenhandel. Und so ging es dem damals auch. Dann heißt es weiter, sie schlugen ihn. Eine Fortsetzung der Demütigung. Es geht nicht hier um eine Schlägerei zwischen ein paar Youngsters oder ein paar Knaben, die sich ihre Kräfte messen. Nein, es geht ums Niedermachen von Menschen. Es geht darum, dass Menschen, die in eine Abhängigkeit geraten sind, dass die weiter gedemütigt, gequält werden, mit verschiedenen Mitteln, menschenverachtend, brutal. Jemand schlagen ist Macht, geschlagen werden ist Ohnmacht. So läuft Sklaverei und Menschenhandel. Und machten sich davon. So eine lakonische Bemerkung. In der Geschichte sagt Jesus, diese Räuber lassen den Menschen einfach liegen. Menschenhändler interessieren sich nicht die Bohne um ihre Leute. Überhaupt gar nicht. Um die geht es nur, wenn Kohle zu machen ist. Wenn da Geld reinkommt. Wenn etwas dabei rumkommt. Gibt es Engpässe, gibt es Schwierigkeiten, dann machen sich die Räuber davon. Und wenn die Ausbeutung nicht fortsetzbar ist, dann lässt man das Objekt der Ausbeutung fallen wie eine heiße Kartoffel. Und wir wissen das heute. Und manche der Ausgebeuteten, wenn sie sich vielleicht wehren, die werden einfach umgebracht. Und manche, weil sie nicht mehr anders können, nehmen sich selber das Leben. So läuft Sklaverei und Menschenhandel. Und ließen ihn halbtot liegen. Mir ist so eingefallen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen halbtot und halblebend? Das ist das Gleiche. Halblebendig. Das bedeutet null Perspektive. Das bedeutet Qual, Quälerei. Das bedeutet unwert sein, wertlos sich wissen, sich fühlen und es noch gesagt bekommen. Ein Leben ohne Würde. Ausweg oft der Suizid. Und in der Geschichte von Jesus kommt dann der Wendepunkt. Das sind Menschen unterwegs mit Gott. Unser Motto von dieser Woche. Unterwegs mit Gott. Und ich brauche die Geschichte nicht nochmal zu wiederholen, aber ich meine so. Und ich rede ein wenig in Bild. Zwischen Jericho und Jerusalem findet die Entlarvung statt, ob wir mit Gott wirklich unterwegs sind oder ob wir es uns bloß einbilden. Und ich meine, Jericho könnte hier so ein bisschen für die Diesseitigkeit stehen und Jerusalem für unsere zukünftige Hoffnung. Wir leben ja in dieser Zwischenzeit. Wir sind nicht mehr dort, wo man erdverhaftet ist. Wir sind noch erdverbunden, hoffentlich. Wir sind nicht mehr weltlich orientiert als Christen, aber wir sind auch noch längst nicht angekommen am anderen Ufer. Und auf diesem Weg, ich sage ganz bewusst, da entlarvt sich der Echte und scheidet sich vom Unechten, der unterwegs ist mit Gott. Was passiert denn da mit Menschen, die unterwegs mit Gott sind? Sie sehen alle drei. Sie sehen, was da passiert ist. Der dritte, der Mann aus dem ungeliebten Nachbarland, der nimmt die Realität so wahr, dass er es nicht auf sich beruhen lassen kann. Es jammert ihn, sagt Jesus. Das sind Emotionen. Der ist angerührt. Und Jesus sagt weiter, er geht hin. Er wird aktiv. Er gießt Öl und Wein in die Wunden. Er hilft. Auf diese Art, wie er helfen kann. Nicht irgendwie anders. Er nimmt seine Möglichkeiten, diesen Menschen, diesem armen Menschen beizustehen. Er verbindet ihn. Ich sehe darin den Blick nach vorn. Eine Wunde wird versorgt, damit sie heilen kann. Er bringt ihn in die Herberge. Das würde ich mal mit dem neutestamentlichen Begriff, aber eigentlich auch mit dem neuzeitlichen Begriff der Nachhaltigkeit bezeichnen. Er hätte ja auch sagen können, ich habe alles getan für dich, was ich konnte, ich muss jetzt weiter, ich wünsche dir alles Gute. Nein, er hält ein, er bringt ihn in die Herberge, er gibt einen Pflegeauftrag und sichert damit ein Stück weit die Zukunft des betroffenen Menschen. Unterwegs mit Gott. Zwischen Jericho und Jerusalem. Und nun der Zusatz zu unserem Motto. Unterwegs mit Gott, weil er uns liebt. Ich habe keine Ahnung. Und deshalb ist es ja auch nur eine Geschichte. Ich habe keine Ahnung, ob Jesus, als er das seinen Jüngern damals erzählt hat, und vielleicht hat er ein wenig noch mehr erzählt, als aufgeschrieben wurde, ob er seinen Jüngern gesagt hat, dieser Samariter hat zu diesem verlorenen, geplagten Menschen Liebe empfunden. Das steht nicht da, aber anders kann ich mir es nicht erklären. Dieser Samariter, der hat hier nicht einfach nur eine Pflicht abgerissen oder etwas gemacht, was halt der Kultur entsprach, was ich so gehörte. Da kam etwas von innen. Da war offensichtlich, war da eine Basis vorhanden, die ihn geprägt und gesteuert hat. Lasst mich 4 Texte aus dem Neuen Testament zu diesem Bereich in Erinnerung rufen. 2 neutestamentliche und 2 alttestamentliche. 2, in denen Gott spricht und 2, in denen der Mensch spricht. Der erste, Jeremia 31, Vers 3. Und dieser Text wird in unserer Kirche sehr oft als Tauftext für junge Leute gegeben oder auch für andere, jedenfalls für Menschen, die sich Jesus zuwenden. Und da steht aus dem Mund Gottes, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Ist das nicht anrührend? Gott hätte Grund genug, zumindest wenn ich mein Leben bespiegle, Gott hätte ziemlich viel Grund zu sagen, also mit meiner Liebe zu dir, das hat jetzt wirklich, ich bin ausgereizt. Die Substanz ist zu Ende. Nein, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Welch ein Segen. Und dann im 1. Johannesbrief, Kapitel 6, Vers 16, nein, 4, Vers 16, da bekennt der Schreiber, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Würdest du das unterschreiben? Wir haben erkannt und geglaubt. Ich unterschreibe das. Zurück zum Alten Testament. Wieder ein Wort von Gott. Micha, ein kleiner Prophet, der zu seiner Zeit auch eine ganze Menge Blicke ins Neue Testament angeboten hat. Und dahinter steckt für mich, dass Liebe auch gelebt werden darf. Micha 6, Vers 8. Und das lese ich nach Luther, weil das auch so ein Merkvers ist, den wir oft sicherlich schon gehört haben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe üben. Üben ist manchmal nicht das Allerprickelndste. Üben. Aber Liebe üben. Da entsteht Wachstum. Da entsteht Reife. Und wenn wir die neutestamentlichen Begriffe studieren, die im Deutschen mit Liebe übersetzt werden, dann geht es hier, und ich übertrage das einfach mal in das Alte Testament, um die Liebe, und ihr habt den Begriff sicher oft schon gehört, Agape. Das ist eine Liebe, die auf einer ganz klaren Entscheidung beruht. Die kommt nicht aus einem Alltagsgefühl, die kommt nicht aus Sympathie, sondern die kommt aus deiner Entscheidung. Und nur, wenn du dich entschieden hast, ich will Liebe üben, dann wirst du Großes mit Gott erleben. Ich weiß, wovon ich rede. Der letzte Text nochmal, 1. Johannes 4, in dem Fall Vers 7, quasi ein Aufruf. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Unterwegs mit Gott, weil er uns liebt. Ich glaube, dass ich in einem Kreis von Christen nicht erklären muss, aus welchen Gründen Gott seine Liebe zu uns auch als Spiegel gegeben hat. Es gibt so viele Gründe, Liebe Gottes zurückzugeben. Lass mich abschließen mit einer kleinen Sammlung von Merksätzen, die mir geholfen hat, sozusagen in der Schlussrunde. Man könnte solche Sätze negativ formulieren, ich will es aber positiv tun, unter dem Blick unterwegs mit Gott, weil er uns liebt. Pflicht mit Liebe macht dienend. Verantwortung mit Liebe macht rücksichtsvoll. Macht mit Liebe macht besonnen. Gerechtigkeit mit Liebe macht barmherzig. Klugheit mit Liebe macht weise. Ordnung mit Liebe macht gelassen. Ehre mit Liebe macht demütig. Besitz mit Liebe macht freigebig. Und Glaube mit Liebe rettet für die Ewigkeit. Ich glaube, wir haben Grund genug dafür, Gott zu danken und ihn zu preisen. Amen.